Willkommen bei More Than Powering Today, dem Premium B2B-Podcast von Sungrow, in dem führende Expertinnen und Experten über wegweisende Projekte der erneuerbaren Energien sprechen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von More Than Powering Today, dem Podcast von Sungrow. Unser heutiges Thema: More Regions. Wachstumsstrategie mit Großspeichern und Elektrifizierung von Flotten. Dazu habe ich heute zwei wunderbare Gäste, und zwar einmal den Johannes Kirnberger. Er ist Geschäftsführer bei Delta Charge, und den Philipp Hees. Er ist Geschäftsführer bei Delta Capacity und CEO bei Delta Charge. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Zum Einstieg würde ich eigentlich erstmal gerne ein bisschen mehr von euch erfahren. Ich denke, das ist auch schön für die Zuhörer und Zuschauer. Ihr habt ja eine Verbindung. Also woher kennt ihr euch?
Also Philipp und ich kennen uns tatsächlich aus dem Bachelor. Wir haben zusammen in London, Madrid und Berlin studiert. Wir haben auch zusammen eine Bar aufgebaut und betrieben. Eine Studentenbar. Und sind dann für einige Jahre eigentlich in unterschiedliche Richtungen gegangen. Philipp Richtung Software Development und Cyber Security. Ich Richtung Energieökonomie. Philipp war dann auf Taiwan, hat Batteriesysteme entwickelt. Ich war in Paris und hab als Energieökonom gearbeitet. Und dann haben wir uns tatsächlich bei meiner Bachelor-Junggesellen-Party zum ersten Mal seit langem wieder gesehen und haben dann die Idee, an der wir heute arbeiten, zusammen entwickelt.
Genau, ich bin quasi zurück aus Taiwan gekommen, zurück nach Schweden gezogen. Ich komme ursprünglich aus Schweden und da Delta Capacity mitgegründet und aufgebaut. Die Delta Capacity fokussiert sich auf Utility-Scale-BESS-Systemen. Unter anderem, ich glaube, wir werden es auch kurz heute besprechen, das Projekt Onge, aktuell das größte Speicher Skandinaviens. Aber eben vor ungefähr 1,5 Jahren zusammen mit Johannes auch Delta Charge mitgegründet, die sich ein bisschen mehr Richtung CNI, wie wir das nennen, also Commercial and Industrial Projekte, hybride Projekte, Batterien und Ladeinfrastruktur fokussiert.
Wir wollen über Flexibilisierung sprechen. In Europa, Flexibilisierung der Stromnetze, erneuerbare Energien, wie können wir sie speichern, wie können wir sie bestmöglichst nutzen? Und deswegen auch heute die zwei Gäste, die da einen großen Fundus an Wissen mitbringen. Du hast gerade schon angesprochen, Philipp, meine erste Frage wäre in Richtung von den Nordics nach Deutschland. Ich glaube, Nordics ist ein spannendes Thema. Die sind uns ja in einigen Punkten dann doch ein Stück weit voraus hier in Deutschland oder auch im restlichen Europa. Es gibt ein paar Zahlen, die ihr mitgebracht habt, die vielleicht veranschaulichen, warum eigentlich die Nordics schon ein bisschen besser aufgestellt sind als wir hier in Deutschland.
Nehmen wir mal Schweden als Beispiel. Es kommen über 2/3 des Primärenergieverbrauchs aus Erneuerbaren. In Norwegen ist die Zahl noch höher, fast 70%. Mhm. Und wenn man jetzt auf Deutschland schaut, dann ist die Zahl nicht mal bei 25%. Das ist teilweise auf die Energieerzeugung, aber auch auf Verkehr, wie die Leute heizen. Aber das gesamte Energiesystem in den Nordics ist schon deutlich weiter. Mhm. Und man merkt das, wir haben angefangen mit Großbatteriespeichern, man merkt das beim Netzausbau, bei der Netzflexibilität. Aber das geht eigentlich durch alle Sektoren durch, bis hin zu Mobilität und sowohl auf der Auto- als auch auf der LKW-Seite.
Mhm. Das heißt, man könnte das eigentlich schon so ein bisschen als Blaupause bezeichnen, ne? Aber was treibt euch dann aktuell stärker? Ist es dann eher die Elektrifizierung, also wirklich das die Fahrzeuge, Charging und alles? Oder sind es doch eher die Großspeicher? Was gibt's da was? Oder?
Ich glaube, die hören beide zusammen. Wenn man sich realistische Szenarien anschaut, was es tatsächlich heißen wird, LKWs und Logistik und kommerzielle Flotten zu elektrifizieren, dann reden wir über sehr große Energiemengen. Das Netz ist heute schon stets unter Druck. Und auch wenn Deutschland vielleicht 1 oder 2 Schritte hinterher hängt, jetzt verglichen mit Skandinavien, darf man auch nicht unterschätzen, wie schnell es doch tatsächlich geht. Also Deutschland hat im letzten Jahr das Äquivalent von 1 oder 2 Atomkraftwerke an Solar gebaut und in Betrieb genommen. Das heißt, die Entwicklung läuft sehr, sehr schnell, und da sehen wir quasi in beiden Fällen, dass Batterien eine der Schlüsselkomponenten sind, die eben diese Umstellung ermöglichen. Teilweise um die Schwankungen, die man bei erneuerbaren Energien hat, auszugleichen, mhm. Aber auch eben um das Netz zu unterstützen, das Laden von den kommerziellen Flotten zu ermöglichen und auch rein kostentechnisch die Stromkosten zu optimieren. Mhm. Und daher sehen wir das nicht als zwei getrennte Themen, sondern eigentlich sind sowohl die Utility-Speicher wie auch die CNI-Speicher Teil derselben Lösung.
Das soll natürlich hier kein Sungrow-Werbe-Podcast werden, sondern wir wollen wirklich aus der Realität erzählen und deswegen ja auch mit Partnern, mit denen wir eng zusammenarbeiten, hier zum Podcast einladen, um wirklich auch mal zu verstehen, was sind die Projekte und vor allen Dingen, was gibt's bei den Projekten für Pain Points? Und deswegen würde ich gerne, du hast es vorhin schon mal erwähnt, mit dem Projekt Onge anfangen. Wo stehen wir aktuell mit dem Projekt? Ich denke mal, Philipp, da ist die Frage bei dir wahrscheinlich am ehesten aufgehoben.
Das Projekt Onge ist 70 Megawatt, 160 Megawattstunden, Zwei-Stunden-System, liegt ungefähr in der Mitte von Schweden. Das ist ein Standalone, Front-of-the-Meter-Speicher. Mhm. Wir haben mit dem Projekt vor ungefähr 14 Monaten angefangen, losgelegt. Und wir befinden uns jetzt in der Commissioning-Phase. Also ich bin schon sehr, sehr stolz auf das gesamte Team, dass sie es geschafft haben, das Projekt so schnell umzusetzen. Soweit wir wissen, ist es momentan der größte Speicher Skandinaviens. Allerdings haben auch wir momentan ein oder zwei etwas größere Speicher im Aufbau, die noch nicht öffentlich sind, aber die kommen. Was die Herausforderungen angeht, da gibt's natürlich viele. Es sind große, komplexe Projekte. Mhm. Batterien als Technologie sind mittlerweile relativ gut etabliert, aber die Regulatorik, Studien, quasi wie man die Systeme modelliert, das ist immer noch ein relativ großes Thema, gerade bei Netzbetreibern. Und das sind neue Fragestellungen für die tatsächlich. Und das haben wir bisher in jedem Land, in dem wir sind, gemerkt und gesehen, dass es relativ ähnlich ist bei den allermeisten Netzbetreibern. Und wir haben alles konsultiert mit denen und langsam, schrittweise die Beziehung so aufgebaut, dass wir das gegenseitige Vertrauen hatten.
Aber waren Sie denn auch bereit, dann zuzuhören? Weil ich meine, Netzbetreiber ist ein großes Stichwort hier in Deutschland. Wir haben jetzt, wenn wir da anfangen, drüber zu philosophieren, ich glaube, Johannes, wir hatten mal im Vorhinein gesprochen.
871 lokale Netzbetreiber.
Danke, ja. 871 lokale. Gut, dass du die Zahl noch so im Kopf hattest. Ist das nur, damit auch ich und auch die Zuhörer und Zuhörerinnen eine Idee dafür bekommen, ist das vergleichbar in den Nordics oder jetzt in Schweden speziell? Oder
ja, ist es. Schweden hat, glaube ich, 186, wenn ich mich nicht täusche.
Okay. Also nicht viel weniger komplex auf die Größe des Landes und die Einwohnerzahl runtergebrochen, fast schon vergleichbar. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt offene Türen einrennt hier in Deutschland, aber...
Auch in Schweden nicht, fairerweise, und generell auch in Skandinavien nicht am Anfang. Mhm. Ich glaube, die Beziehung kann häufig ein bisschen antagonistisch sein. Wir wachsen schnell, wir sind kommerziell getrieben, wir wollen Projekte schnell umsetzen und können die auch schnell umsetzen. Und da kommt es natürlich manchmal zu Reibungen mit den Netzbetreibern, die für die Stabilität des Netzes zuständig sind, die viel mehr auf Risiko und das ist eigentlich deren Hauptaufgabe gewesen, Security of Supply, auf Englisch gesagt, die letzten Jahrzehnten. Aber ich glaube eben, wenn man wirklich die Zeit investiert, eine Beziehung mit denen aufzubauen und man zeigt ihnen, dass wir es wirklich sehr ernst nehmen, dass wir es respektieren, dass wir auch sehen können, dass die hart belastet sind und dass sie einfach deren Bestes tun. Die tun, was die können. Und ich glaube, es ist uns nicht nur in Schweden, sondern auch bei anderen Projekten wirklich gelungen, daraus ein Team zu machen sozusagen, wo wir wirklich partnerschaftlich zusammenarbeiten, uns gegenseitig unterstützen, weil wir von Anfang an sehr klar kommuniziert haben, unsere Ziele sind genau die gleichen wie ihre. Wir wollen schauen, dass das System richtig designt wird, dass es stabil läuft, dass es das Netz nicht negativ beeinflusst. Und wir sind einfach bereit, da die Zeit, den Aufwand zu investieren, und sie maximal zu involvieren.
Wenn wir es jetzt hier auf Deutschland übertragen, ist ja eigentlich genau da, wo wir jetzt gerade aktuell sitzen. Ja, an den Feiertagen wurden ja schon teilweise Endbenutzer aufgefordert, ihre PV-Anlagen abzustellen, weil niemand so richtig wusste, wohin mit dem ganzen Strom. Und dann ist ja eigentlich ein Batteriespeicher und natürlich noch viele andere Themen eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Und man sollte eigentlich meinen, dass es dadurch ein gemeinsames Interesse gibt zwischen Netzbetreiber und Errichter. Und Herstellern. Bin ich gespannt, wie es in Deutschland weitergeht, aber dazu später auch noch ein bisschen mehr. Um das Projekt Onger abzuschließen, gibt es ein Learning, was ihr mitgeben wollt, wo ihr sagt, das können wir wirklich nur empfehlen, damit sowas erfolgreich über die Bühne geht?
Ja, auf jeden Fall. Erstens ist es tatsächlich unglaublich wichtig, sich die richtigen Partner auszusuchen. Mhm. Da kann ich auch sehr oft sagen, dass wir sehr zufrieden sind mit der Zusammenarbeit mit Sungrow. Es gibt viele verschiedene Komponente, verschiedene Akteure, verschiedene Partner, die muss man koordinieren können, rechtzeitig. Mhm. Und es gibt viele Verträge und viele Strukturen, die eine gewisse Reihenfolge haben. Das zu managen ist eigentlich die größte Herausforderung, aber auch da, wo man dann den größten Unterschied sieht.
Mhm. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen weg von den Nordics, wo wir jetzt gelernt haben, dass da alles ziemlich gut läuft. Thema Expansionslogik. Welche Kriterien aus eurer Sicht müssen denn erfüllt sein, um so einen Markt ready zu machen?
Es geht um eine kritische Masse, um in einen Markt einzutreten. Das können ein oder zwei große Projekte sein, es können aber auch, kann auch ein Portfolio an kleinen Projekten sein. Mhm. Es ist, auch wenn wir in Europa sind, auch wenn es innerhalb der EU ist, es ist Aufwand, in den neuen Markt zu kommen. Mhm. Andere rechtliche Begebenheiten, die Energiewirtschaft an sich kann sich durchaus dort sehr unterscheiden zwischen Nachbarländern in der EU. Deswegen ist eigentlich das Hauptkriterium für uns ist, haben wir eine kritische Masse an neuen Projekten, wofür sich der Aufbau von einem neuen Markt lohnt. Mhm. Generell sind wir auf ganz Europa fokussiert. Mhm. Wir glauben an Europa und es ist trotz allen Unkenrufen ein sehr attraktiver und zukunftsfähiger Markt. Mhm.
Ihr wollt schnell sein, ihr wollt wachsen, ihr wollt also auf gut Deutsch skalieren und das möglichst erfolgreich. Da zählt immer auch Standardisierung mit dazu.
Die Standardisierung ist unglaublich wichtig. Die größten Pain Points, ich würde vielleicht auf der Software-Seite anfangen. Softwaretechnisch ist es sehr, sehr wichtig, gerade bei einem größeren Portfolio zu schauen, dass man von Anfang an die richtige Infrastruktur hat, mhm. Um die Daten richtig auffangen zu können, analysieren zu können, damit umgehen, das Asset Management von Projekten ist unglaublich wichtig. Mhm. Da ist der erste Baustein eben Software, damit man die richtigen Daten hat und mit den oder basierend auf den Daten die richtigen Entscheidungen treffen kann. Dann Hardware ist natürlich dann der nächste Schritt. Da versuchen wir auch möglichst zu standardisieren, sei es auf was Batterien angeht, Lader, auch Schalttechnik und Ähnliches. Da versuchen wir möglichst viel zu standardisieren.
Mhm. Wir bauen kritische Infrastruktur auf der Netzebene bei den Netzdienstspeichern für das System. Bei den Kunden, zum Beispiel bei großen Logistikern, es ist business critical auf Englisch. Die Hardware muss funktionieren, die Ladesäulen müssen funktionieren. Mhm. Bei großen Elektroflotten, es gibt nicht die Option, dass es mal ein paar Tage ausfällt, sondern die Flotten müssen fahren, die Betriebe müssen laufen, die industrielle Produktion muss laufen.
Ja.
Deswegen achten wir sehr darauf, dass wir nicht nur die Projekte errichten, sondern dass sie lange und solide laufen.
Dass sie langfristig funktionieren, ja. Macht absolut Sinn. Habt ihr da eigentlich immer den gleichen Grad an Eigenleistung bei euch in-house? Also ich meine, man kann ja nicht das komplette Projekt von A bis Z selber machen, ist logisch. Aber also standardisiert ihr auch das oder ist das Projekt spezifisch, dass ihr also, sag ich mal, beim einen Projekt mehr Eigenleistung reinbringt als beim nächsten? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Was wir intern abdecken, ist alles von der Projektentwicklung, das heißt Genehmigung, Netzanschluss und so weiter und so fort. Dann System Design, die Modellierung davon, das heißt, wie groß sollte der Speicher sein, was ist die optimale Auslegung, eben die ganzen Themen beim Design, die wir reinbringen, bezüglich Redundanz zum Beispiel. Was wir nicht intern abdecken, ist die Installation selber. Also da arbeiten wir mit Partnern zusammen, aber auch da standardisieren wir. Also da haben wir eine Liste an Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, je nach Region.
Es geht in der Energiewende generell um Skalierung. Ja. Wir werden nicht weit kommen, wenn jeder Betrieb das einzeln für sich sich zusammenbaut, sondern
dauert halt dann entsprechend länger.
Es dauert länger und es ist teurer.
Ja,
und absolut. Da würde ich insbesondere das Zweite betonen. Es wird tatsächlich deutlich teurer, wenn man versucht, 1, 2 oder 5 Sites einzeln zu machen für sich. Dann ist nicht nur CapEx teurer, aus verständlichen Gründen, weil man das Volumen nicht hat, aber dann auch auf der Energiebeschaffungsseite, Trading, das erfordert auch sehr viel Aufwand, sehr viel Softwareinfrastruktur, verschiedene Partnerschaften, Integration. Und bei allen diesen Themen sieht man sehr starke Skalierungseffekte. Also wir sind schon sehr überzeugt davon, dass quasi der einzige Weg, auf den wir wirklich erfolgreich auf vollelektrische kommerzielle Flotten und Industrie und Commerce im weiteren Sinne umsteigen können, ist, wenn wir eben standardisieren, wenn wir das Thema gemeinsam rangehen und nach Win-Win-Modellen suchen. Weil letztendlich auch bei unseren Kunden im C&I-Bereich, für die allermeisten ist es nicht deren Kerngeschäft, sondern die sind hauptsächlich daran interessiert, dass es funktioniert und dass es möglichst ökonomisch ist. Es ist jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, in den letzten 9 Monaten, 12 Monaten nochmal deutlich schneller gegangen und gekommen, als wir ursprünglich erwartet haben.
Ja.
Also wir sehen auch, dass Deutschland insbesondere wirklich aufholt, was schön zu sehen ist.
Genau, und vielleicht ganz konkret zum Skalierungseffekt. Ein Megawattstundenspeicher bei der Industrieproduktion oder bei einem Logistiker ist spannend. Man kann schon einiges damit machen. Aber wirklich spannend ist es, wenn wir den in das virtuelle Kraftwerk in ganz Deutschland oder europaweit integrieren, weil man dann in auch auf der Energieeinkaufsseite in ganz andere Sphären vordringt, die wir dann mit unseren Kunden teilen können und somit das Gesamtpaket billiger wird, als wenn sie es selber gemacht hätten.
Kurz weg von den großen Standalone-Best-Speicher-Projekten und Speichern, was natürlich super spannend ist. Das zweite Thema, in dem ihr aktiv seid und vor allem auch Delta Charge sehr aktiv ist, ist so das Thema Mobility im C&I-Bereich, also Elektrifizierung von Flotten, von Schwertransporten. Was ist da der Haupt-Use-Case?
Also die Idee kommt tatsächlich aus Schweden, wieder von den Nordics nach Deutschland. In Schweden schon vor 2, 3 Jahren haben die großen Flottenbetreiber angefangen zu elektrifizieren. Die Technologie dafür gibt's. Die großen LKW-Hersteller bieten schon seit mehreren Jahren wirklich vollelektrische auch Schwerlast an. Und die sind in 2 Probleme gelaufen bei der Umstellung. Der erste waren die fehlenden Netzanschlüsse. Große LKW-Flotten, noch deutlich mehr als PKW-Flotten, brauchen sehr große Energiemengen.
Ja.
Traditioneller Logistikbetrieb hat aber keinen großen Netzanschluss, weil bisher war nicht besonders viel Energie nötig am Standort. Und das zweite große Problem waren die Lastspitzen. Wenn man große LKW-Flotten gleichzeitig lädt, man muss nur 10 LKWs mit jeweils 100 kW gleichzeitig laden, dann läuft man auf einmal in eine Lastspitze, die davor nicht da war. Und das ist in der Netzlogik sehr teuer. Und die Anfrage von diesen Firmen an uns war, könnt ihr das mit dem Batteriespeicher lösen? Wir können den Netzanschluss virtuell erweitern durch die Batterie. Wir können die Lastspitzen puffern. Und Schritt 2 war aber, wenn wir ähnliche Strategien, ähnliche Algorithmen wie bei den großen Speichern anwenden, dann können wir aus der Problemlösung in einen Wettbewerbsvorteil kommen. Und konkret in einen niedrigeren Strompreis für die LKWs. Und dieser niedrige Strompreis für Elektro-LKWs ist der große Hebel, um sie wirtschaftlich attraktiv zu machen.
Und wir sehen tatsächlich heute schon, sowohl in Skandinavien wie auch in Deutschland, dass Elektro-LKWs bei vielen Routen heute schon billiger sind, pro Kilometer gerechnet. Und das immer noch bei vergleichsweise relativ hohen Energiepreisen in der Regel mehr als 80% aller Routen deutlich billiger werden. Und bei den restlichen 20%, dass die sehr ähnlich aussehen zwischen elektrisch und Diesel.
Genau diesen Exkurs wollte ich machen, haben wir jetzt schon gehört, Multi-Use-Case, aber auch wirklich so der klassische direkte Vergleich, ab wann lohnt es sich, wo lohnt es sich vielleicht noch nicht, was müssen wir noch tun, um dahin zu kommen?
Ja, der größte Unterschied mit Abstand ist quasi sind die Energiekosten. Mhm. Jetzt Diesel verglichen mit Strom. Mhm. Da kommt der größte Unterschied zwischen den beiden. Elektro-LKW sind momentan immer noch etwas teurer bei der Anschaffung. Mhm. Allerdings haben wir in den letzten paar Jahren gesehen, dass Batteriepreise dramatisch gesunken sind. Und da gibt es immer ein, zwei Jahre, auf Englisch gesagt, Lag-Effekt. Also das ist immer ein bisschen dauert, bis sich das in den Preisen bei Endkunden spiegelt. Die weiteren Vorteile sind O&M, also die Wartung von LKWs ist weniger aufwendig, billiger. Und auch der Komfort für Fahrer. Das ist für viele Flottenbetreiber eines der größten Probleme, dass sie Probleme haben, Fahrer zu finden. Mhm. Und die allermeisten Fahrer, nachdem dass sie mit einem elektrischen LKW gefahren sind,
drohen zu kündigen, wenn sie zurückgesetzt werden.
Nicht mehr zurück wollen. Ja. Also so wie es eigentlich auch jeder von uns, also ich denke mal, ihr fahrt auch elektrisch, jahrzehntelanger Diesel-Dieter gewesen. Und wenn man aber einmal sich ans Elektroauto gewöhnt hat, will man eigentlich nicht mehr zurück, ne? Es bei den LKWs genauso.
Und es hat sehr, sehr viele Vorteile. Nur steigt niemand um, wenn es wirtschaftlich nicht attraktiv ist.
Ja, klar.
So. Rein ökonomisch funktioniert das und zwar ohne Subvention, also ohne staatliche Unterstützung.
Das ist auch wichtig, nicht, dass wieder jemand aufschreit, wenn es wieder subventioniert, sondern es rechnet sich wirklich auch.
Es rechnet sich einfach so. Mhm. Und quasi das Einzige, was momentan fehlt, ist die Infrastruktur dafür. Mhm. Das heißt, die Ladeinfrastruktur, das Netz. Und so weiter und so fort.
Und in China, wo es diese Infrastruktur gibt, hat man über 50% der Neuzulassungen elektrisch im Schwerlastverkehr.
Wahnsinn.
Ja. Die sind weit
vor. Ja, leider nichts Neues. Ne? Funktioniert das auch ohne Speicher?
Langfristig wird es nicht ohne Speicher funktionieren. Mhm. Auch mittelfristig wird es nicht funktionieren. Mhm. Nur zur Vorstellung, wenn man ungefähr 25% bis 30% aller deutschen LKWs elektrifizieren würde, dann würde man auf ähnliche Energiemengen kommen wie bei Rechenzentren.
Mhm. In ganz Europa.
In ganz Europa sogar, genau. Das heißt, die Energievolumen, von denen wir reden, sind wirklich enorm. Zum Glück sehen wir, dass momentan sehr viel in erneuerbaren Energien investiert wird. Produktion wächst, Netze werden auch ausgebaut, aber es wird nicht schnell genug gehen, insbesondere was die Netzinfrastruktur angeht. Mhm. Dieser Ausbau wird Jahrzehnte dauern und auch rein aus ökonomischen Gründen werden wir gezwungen sein, aber vor allem einfach wollen, umzusteigen auf Elektro, und das wird nur durch Speicher möglich sein.
Das Kundenklientel, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, wenn man da mal die Top 3 Anforderungen definieren müsste, also einen haben wir jetzt schon gemeinsam erarbeitet, das muss ökonomisch darstellbar sein. Ja. Ohne das werden die allerwenigsten sagen, go for it. Was wären noch zwei weitere, wenn du an Top-Anforderungen definieren müsstest?
Es muss funktionieren. Mhm. Es muss zuverlässig sein. Mhm. Die Flotten sind kritisch, dass die LKWs fahren, ist business critical für die Firmen. Mhm. Und oft hängen auch sehr, also an der Logistik hängen ja sehr viele andere Industrien und Prozesse dran. Ja. Also die gesamten Supermarktketten, das muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankommen.
Ja.
Das ist, glaube ich, neben Kosten und im ersten Schritt die Ermöglichung, aber dann im zweiten Schritt der Wettbewerbsvorteil, also die Reduzierung der Kosten pro Kilometer. Mhm. Das sind die zwei großen Anforderungen. Und ich glaube, dann kommt lange nichts, und dann kommt vielleicht auf den dritten Platz die Integration ins bestehende System, die gesamte Energieoptimierung am Standort, die Vorteile für die, wie Philipp schon gesagt hat, für die Fahrer.
Ich würde vielleicht eine Sache tatsächlich hinzufügen, und zwar die Finanzierung.
Mhm.
Ich glaube, bei eben weil es ein komplexes Thema ist, neu für die allermeisten Firmen, kann es schon sehr schwierig sein, für die intern ein Business Case aufzubauen, das Budget dafür zu bekommen. Und bei vielen Firmen und vielen Kunden, mit denen wir reden, die sehen das einfach nicht als deren Kerngeschäft. Und da haben wir uns als Ziel gesetzt, dass wir die Infrastruktur aus der Perspektive des Kundens umsonst machen wollen. Was meinen wir damit? Wir meinen damit, dass wenn wir das Projekt finanzieren und quasi das Procurement machen, das heißt, wir decken CapEx an, wir machen die Energiebeschaffung und das Trading von dem Asset. Und dann kombiniert wollten wir auf denselben Strompreis pro Kilowattstunde kommen, den der Kunde selber gezahlt hätte, wenn sie die Investition selber getätigt hätten.
Ah, okay.
Und das war für uns wirklich der Schlüssel, um dieses Problem zu lösen, weil das macht es dann viel, viel einfacher für die allermeisten.
Die Hemmschwelle ist dann einfach deutlich, geringer. Ne? Wenn man das schwarz auf weiß sozusagen eigentlich vorweisen kann, dann fragt sich eigentlich der gesund denkende Mensch, warum eigentlich nicht, ne?
Ja, genau. Also,
ja, super. Spannend. Wir biegen langsam Richtung Zielgerade ein. Und zwar noch zum Abschluss so ein bisschen die Fragestellung, was muss eigentlich passieren, um jetzt das Traumland Schweden hier nach Deutschland zu kriegen oder auch in andere Länder von Europa. Klar, ich meine, unser Fokus ist natürlich ein bisschen der deutschsprachige Raum, also auch Schweiz, Österreich, Deutschland. Was sind die Dinge, die sich noch ändern müssen?
Ich glaube, ein großer Faktor im CNI-Bereich ist psychologisch. Die Firmen müssen sehen, dass es funktioniert. Es gibt einige Vorreiter, die das sich selber zusammengesucht haben, die es auch teilweise sehr selber investiert und umgesetzt haben. Aber nur als Beispiel, wir elektrifizieren gerade die älteste Brauerei der Welt, Weinstephan in Freising, mit dem kompletten Paket, also Batterie, Ladeinfrastruktur, Energiemanagement. Und ich habe, glaube ich, in den letzten 2 Monaten mit 5 Brauereien gesprochen, die davon gehört haben, die das gerne einmal sehen würden.
Die machen das, das will ich auch.
Genau.
Das klassische Prinzip.
Die wollen aber einmal sehen, dass es funktioniert.
Okay.
Wahnsinn. Ich glaube, das ist bei sehr vielen von unseren Kunden der Fall.
Ja.
Es gibt die Vorreiter, die investieren, die da vorangehen, die das Ganze ausprobieren wollen. Aber die große Masse muss zumindest einmal gesehen haben, dass es funktioniert. Weil, wie du vorher gesagt hast, ökonomisch gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht zu machen. Aber das einmal umzusetzen, zu zeigen, dass man das in konkreten Projekten schafft, dass man das auch skalieren kann, das ist, glaube ich, ein großer Faktor für den CNI-Bereich.
Also es ist so ein bisschen Aufklärungsarbeit?
Also wirklich, als wir mit diesem Projekt angefangen haben, vor 1,5-2 Jahren, war der Unterschied zwischen Skandinavien und Deutschland enorm, was die Gespräche angeht. Die Fragen sahen ganz anders aus, die Skepsis der Technologie gegenüber war deutlich größer. Und wir dachten, dass es wirklich mehrere Jahre dauern wird, bis das komplett weg ist. Und heute würde ich sagen, dass mindestens 90% aller Gespräche, die wir führen, ist es nur eine Frage von der Zeit. Also die stellen sich nicht die Frage ob, sondern nur wann.
Es ist relativ klar, wo die Reise hingehen muss. Einfach auch von der Systemebene, wenn man von einem zentralen auf ein dezentrales Energiesystem umsteigt, dann braucht es Flexibilität auf allen Ebenen, im Haushalt, im Depot und mit Großbatteriespeichern. Und wir arbeiten an so vielen Ebenen wie möglich, um die bereitzustellen.
Wir sind auf einem guten Weg, was erneuerbare Energien angeht. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Wir haben in den letzten Jahren gut zugebaut, es muss weiter so gehen. Wir müssen flexibilisieren auf allen Ebenen, im Residential-Bereich, aber auch im CNI-Bereich bis hin zum Utility. Ohne Speicher geht's nicht. Das ist das Schöne, dass wir dann eigentlich es scheint, als würden wir am Richtigen arbeiten. Wir als Hersteller, ihr als Integrator und Anbieter. Zum Schluss der Folge, euer Bold Statement, kurz und knackig, zum heutigen Themenfeld.
Ein bold statement. Ich glaube, 2030 wird sich niemand mehr die Frage stellen, ob er ein Elektro-LKW kaufen sollte, sondern unsere und wahrscheinlich auch andere Lösungen werden das zu einem absoluten No-Brainer machen.
Das klingt gut. Philipp, hast du was hinzuzufügen?
Ich glaube, wir werden alle überrascht sein, aber ich glaube, die Umstellung wird dann doch deutlich schneller kommen, als die allermeisten erwarten.
Super. Prima, dann beenden wir die heutige Folge. Philipp und Johannes von Delta Charge und Delta Capacity, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr da wart.
Christian, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Und wir sehen uns demnächst. Bis dahin. Ciao, ciao.
Das war More Than Powering Today, der B2B-Podcast von Sungrow. Alle Links, Quellen und weiterführende Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes.